Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vor 50 Jahren, im Frühjahr 1968, wollte die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei unter der Führung von Alexander Dubček den Kommunismus reformieren. Sie wollten ihn verwandeln in einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz.
Das Wort wird auch in Prag ergriffen. Die Zensur wird aufgehoben am 4. März 1968. Das ganze Land befindet sich in einem ununterbrochenen Diskussions- und Umbruchsprozess. Es geht um mehr, um eine neue Sprache, ein neues Denken, ein neues Zuhören. Mit anderen Worten, um neue Formen der Kommunikation und der Lebensführung.
Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které...
Diskussionen sind unsere einzigen Waffen, appelliert der tschechoslowakische Rundfunk noch um 7.35 Uhr des ersten Morgens der Besetzung des Landes.
In der Nacht zum 21. August 1968 marschierten die Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei ein. Wenige Tage später war es vorbei mit den Reformen. Die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings beendete im gesamten Ostblock die Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung. Gleichzeitig gingen die Proteste im Westen weiter. Gegen das Establishment und den Vietnamkrieg, für sexuelle Selbstbestimmung und eine neue Diskussionskultur. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs gab es in den 1960er Jahren massive Jugend- und Protestbewegungen, aber sie unterschieden sich gewaltig. Und genau um diese Unterschiede geht es heute bei uns im Hörsaal. In unserem ersten Vortrag vergleicht die Historikerin Ingrid Gilcher-Holtay Prag und Paris. Gilcher-Holtay ist Professorin an der Universität Bielefeld. Zu ihren Spezialgebieten gehören die Geschichte der Intellektuellen und der neuen sozialen Bewegungen. Sie hat ihren Vortrag am 7. März 2018 in Berlin gehalten, auf der Tagung 1968 eine weltpolitische Zäsur. Veranstaltet wurde diese Tagung von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Der Vortrag hat den Titel Zwischen Prag und Paris, die transnationale 68er-Bewegung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Erste These. Die Ereignisse von 1968 in Prag und Paris lassen sich mit dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu als kritische Ereignisse interpretieren, welche die Wahrnehmung heterogener sozialer Akteure synchronisieren, den Alltag und die normale Ordnung der Dinge durchbrechen und einen kritischen Moment herbeiführen. Soll heißen, einen transistorischen Moment, gekennzeichnet durch das Auftauchen der Möglichkeit des Neuen, der Wahrnehmung einer offenen Zeit, in der alle Zukünfte möglich erscheinen und insofern teilweise es auch sind. In Paris ist die physische Luft verpestet, aber die intellektuelle Luft ist reiner denn je, schreibt die Soziologin Elisabeth Lenk am 15. Mai 1968 an Theodor W. Adorno. Man lebt hier wie in einer Art Rauschzustand. L'avenir est à prendre, die Zukunft ist zu ergreifen, ist an den Wänden des Theaters Odeon zu lesen, das von Studenten und Künstlern besetzt worden ist. Und l'imagination au pouvoir, die Fantasie an die Macht, als zentrale Maxime. Nicht die Ersetzung der Alten durch eine neue Regierung, nicht wie auch immer geartete Reformen der Universität sind das Ziel der Besetzer. Es geht um mehr. Um eine neue Sprache, ein neues Denken, ein neues Zuhören, mit anderen Worten, um neue Formen der Kommunikation und der Lebensführung. Im besetzten Odeon löst die freie Rede das Schauspiel ab. Jedermann kann sprechen. Studenten und Arbeiter, Hausfrauen, Kellner, Polizisten, Mitglieder religiöser Sekten und gelegentlich auch Paranoika melden sich zu Wort. 1968, on a pris la parole comme on a pris la Bastille, konstatiert der Philosoph Michel Desserteau. Das Wort wird auch in Prag ergriffen. Die Zensur wird aufgehoben am 4. März 1968. Das ganze Land befindet sich in einem ununterbrochenen Diskussions- und Umbruchsprozess. Clubs und neue Parteien werden gegründet. Repräsentanten der 68er-Bewegung wie der amerikanische Vertreter der Students for a Democratic Society, Tom Hayden, oder Rudi Dutschke, fahren nach Prag und sie sind begeistert, angezogen, mitgerissen von der Atmosphäre dort. Es ist das, was Hannah Arendt Public Happiness nennt, was die Rebellen in Ost und West im Frühling 1968 verbindet. Das Glück des Öffentlichen. Das Glück des Öffentlichen ist, so Arendt, eine Dimension menschlicher Existenz, die sich demjenigen erschließt, der öffentlich handelt, indem er sich in einem öffentlichen Raum mit anderen austauscht. Diskussion wird diesseits und jenseits des eisernen Vorhanges zur Zauberformel. In einem Flugblatt mit dem Titel »Warum wir demonstrieren, warum wir diskutieren«, verteilt an der FU Berlin, heißt es im Juni 1967, »Wir wollen die Diskussion, wir lehnen den autoritären Stil als überholt ab. Wir suchen den demokratischen Stil.« Diskussion wird im Westen verbunden mit sachlich, rational und herrschaftsfrei. Diskussionen sind unsere einzigen Waffen, appelliert der tschechoslowakische Rundfunk noch um 7.35 Uhr des ersten Morgens der Besetzung des Landes. Diskussionen erweitern den Möglichkeitsraum, lassen Alternativen zur etablierten Ordnung aufscheinen und das Gefühl entstehen, wie Tom Hayden rückblickend schreibt, dass ein utopischer Moment zum Greifen nah war. Indes, die Utopien, die gedachten anderen Ordnungen sind nicht gleich. Und auch die Transformationsstrategien der Reformer in Prag und der Protestbewegungen in der Bundesrepublik, in Westeuropa und in den USA unterscheiden sich grundsätzlich. Zweite These. Der Prager Frühling, wie die Periode der Reformexperimente und Reformeuphorie in der Tschechoslowakei 1968 genannt wird, wird von den Vertretern der neuen Linken im Westen begrüßt. Eine Referenz für die Sozialismuskonzeption, Zukunftsvision und Transformationsstrategie der Protestbewegungen im Westen bildet der Prager Frühling aber nicht. Referenz für die Prager Reformer von 1968 war Ungarn 1956. Der Prager Frühling vollzog sich, bis die Panzer des Warschauer Pakts die Grenzen überrollten, als dreifacher Prozess. Erstens als Machtkampf innerhalb der kommunistischen Partei zwischen Traditionalisten und Reformkommunisten über die Transformation der Machtsphäre. Zweitens als Mobilisierungsprozess einer Bürgerbewegung, die Demokratisierung und Modernisierung der Gesellschaft anstrebte. Und drittens als Bewegung für nationale Emanzipation in der Slowakei. Der Prager Frühling war in zentralen Bereichen eine Reform von oben. Referenz der Reformer waren Organisations- und Mobilisierungsstrukturen reformorientierter Akteursgruppen in Budapest. Überschneidungen zwischen dem Prager Frühling und den westlichen 68er-Bewegungen gab es auf der Ebene der von Schriftstellern und Mitgliedern der Intelligenz angestoßenen Bürgerbewegung. Indes mochte es Übereinstimmungen in der Kritik am realen Sozialismus, an zentralistischen, bürokratischen und hierarchischen Strukturen in Politik, Wirtschaft und Kultur geben. Die außerparlamentarische Opposition in der Bundesrepublik unterschied sich deutlich von der Reformbewegung in Prag. Rudi Dutschke, er wurde schon zitiert, war im April 1968 in Prag und ihm wurde dies schlagartig klar. Rief sein Vortrag in Prag doch Dissonanzen hervor, als er sich auf Marx bezog. Nach der Vorlesung, so Gretchen Dutschke-Klotz, diskutierte Rudi stundenlang mit den Studenten. Sie verstanden seinen Marxismus nicht. Für sie war Marxismus gleichbedeutend mit Unterdrückung. Es bleibt, wenn man Gretchen Dutschke-Klotz Biografie liest, auch offen, ob die Prager Studenten verstanden, wenn Dutschke ihnen mit Nachdruck riet, Zitat, die repräsentative Demokratie westlichen Musters ist keine Alternative zur Alleinherrschaft der kommunistischen Partei. Die neue Linke, New Left, intellektuelle Nouvelle Gauche, zu der Dutschke als Repräsentant des antiautoritären Flügels innerhalb des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes gehörte, wollte mit Marx über die repräsentative Demokratie hinaus. Wie war das möglich? Dritte These. In allen westlichen Industrieländern geht dem Mobilisierungsprozess der 68er-Bewegung die Formierung einer neuen Linken voraus. Die neue Linke grenzt sich von der alten Linken ab, vom Reformismus der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien, ebenso wie von der Perversion des Kommunismus im Stalinismus. Die neue Linke ist antikapitalistisch und antikommunistisch. Sie greift Anstöße des Anarchismus und der historischen Avantgarde auf. Die neue Linke formiert sich in Diskussionszirkeln, die Ende der 1950er Jahre sich um Zeitschriften gruppieren. In Großbritannien um die New Left Review. In Frankreich um Argument, Socialisme ou Barbarie und International Situationist. In Italien um Quaderni Rossi und Quaderni Piacentini, um nur einige Zeitschriften zu nennen, die untereinander ein Netzwerk bilden und Artikel austauschen. Was sie in Bewegung setzen, sind Ideen. Eine neue Sozialismuskonzeption, neue Transformationsstrategien, Redefinition des Trägers des sozialen Wandels und eine neue Organisationskonzeption. Und wenn hier noch ein Marxist im Saal sein sollte, dann weiß er, dass das die Säulen sind, auf denen der Marxismus beruht. Und sie werden neu gebildet von der neuen Linken. Wirkungsmacht gewinnen diese intellektuellen Vordenker, als eine studentische neue Linke sich in den 60er Jahren auf sie zu beziehen beginnt. Die Intellektuellen der neuen Linken akzentuieren und die studentische neue Linke folgt ihnen darin, unter Rückgriff auf die Marxischen Frühschriften primär den Aspekt der Entfremdung, nicht der Ausbeutung. Ihre Sozialismuskonzeption erschöpft sich nicht in Eroberung der politischen Macht, politische Revolution und Verstaatlichung der Produktionsmittel, soziale Revolution, sondern ihre Sozialismuskonzeption will die Entfremdung des Menschen in der Lebenswelt aufheben, in der Freizeit, in der Familie, in den sozialen und sexuellen Beziehungen. Ihre Transformationskonzeption geht davon aus, dass Veränderungen im kulturellen Bereich den sozialen und politischen Transformationen vorausgehen. Neue Kommunikationsformen und Lebensformen experimentell entfaltet werden müssen durch die Schaffung von neuen Kulturidealen und deren Umsetzung in gegenkulturellen Milieus, Subkulturen oder Erprobung als Gegenmacht innerhalb von bestehenden Institutionen. Und ganz wichtig, vierte These. Die Neue Linke, die den Mobilisierungsprozess der 68er-Bewegung in Frankreich, in der Bundesrepublik, Großbritannien, Italien und ich könnte noch mehr Länder aufzählen, prägt, versteht sich als Bewegung, nicht Partei. Als Bewegung folgt sie den Strategien der direkten Aktion in all ihren Facetten. Soziale Bewegungen werden definiert als ein Prozess, Prozess des Protestes gegen bestehende Verhältnisse, mit dem Ziel, eine Veränderung grundlegender politischer, sozialer Strukturen herbeizuführen. A change in society, sozialer Wandel oder wie wir seit 89 sagen, Transformation. Als Prozess des Protestes unterscheiden sie sich grundsätzlich von Aufruhr, Revolte einerseits und organisiertem Protestverhalten von intermediären Gruppen, Gewerkschaften, Parteien andererseits. Soziale Bewegungen polarisieren. Konflikt, Nicht-Konsens zeichnet ihre Grundhaltung aus. Mit ihren Protesten eröffnen sie Denk- und Möglichkeitsräume, in denen alternative Werte, Normen und Beziehungsstrukturen erprobt werden können. Es war ein Hochgefühl, schreibt der Schriftsteller Peter Schneider rückblickend auf die 68er-Bewegung, dass in jenen Monaten wie ein berauschender Wind durch die Berliner Straßen fuhr. Damals schien alles möglich, besonders das Unmögliche. Und wir, die von diesem Wind getragenen, fühlten uns von der Geschichte selbst dazu berufen, eine andere Gesellschaft nach neuen Regeln aufzubauen. Das Gefühl, vom Wind Getragene zu sein, das die Akteure der studentischen Neuen Linken prägte, beruhte wesentlich auf der Überzeugung, Teil einer globalen Bewegung zu sein. Das globale Denken manifestierte sich nicht nur in endlosen Solidaritätsadressen zu Beginn von Veranstaltungen. Es beruhte auch auf transnationalen Kontakten der Repräsentanten der Trägergruppen in den verschiedenen Ländern. Aber ganz besonders beruht es auf der Wahl transnationaler Gegner und transnationaler Ziele. Fragt man, wogegen die Gruppen der studentischen Neuen Linken opponierten, lässt sich festhalten, dass sich ihr Hauptaugenmerk nicht auf nationale Regierungen richtete. Also in Paris ist man am Élysée-Palast am Parlament vorbeigezogen, mehrfach, und hat nicht hingeguckt. Es geht um was anderes. Anders als Wallerstein argumentiere ich, dass sich die Stoßrichtung des Protestes nicht allein gegen die Hegemonie der USA richtete, sondern gegen zwei hegemoniale Machtsphären in der Sprache der Zeit, gegen den amerikanischen und gegen den sowjetischen Imperialismus, sowie gegen supranationale Organisationen wie die NATO und multinationale Unternehmen, Giant Corporations. Ihnen versuchte die studentische Neue Linke in der 68er-Bewegung eine revolutionäre Globalstrategie entgegenzusetzen. So erklärte Rudi Dutschke auf dem Internationalen Vietnamkongress im Februar 1968 in Berlin, ich zitiere, jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Diese Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und in der wir an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Wie sollte die erstrebte andere Gesellschaft aussehen? Fünfte These. Die Neue Linke malt das Bild der neuen anderen Gesellschaft nicht aus, denn einen Endzustand der Utopie gibt es für sie nicht. Die Utopie bleibt in Bewegung, ein unvollendetes, permanentes Projekt. In einem Gespräch über die Zukunft, das der Kursbuch-Herausgeber Hans Magnus Enzensberger mit führenden Repräsentanten der westdeutschen Neuen Linken führt, wird unter anderem von Rudi Dutschke auf die Pariser Kommune 1871 als Leitbild verwiesen. Es ist das Prinzip einer direkten Demokratie, Rätedemokratie, das die Neue Linke, New Left, intellektuelle Nouvelle Gauche, akzentuiert, das sie ausbauen möchte, durch die Schaffung von Selbstverwaltungsorganen und die Verankerung von Mitwirkungsrechten in allen Lebensbereichen. Die Neue Linke geht dabei von einem erweiterten Demokratiebegriff aus. Demokratie ist für sie mehr als eine Staatsform, ist eine Lebensform. Demokratische Strukturen sollen in alle Bereiche übertragen werden. In den USA findet man dafür das Wort Participatory Democracy. Das ist der Begriff der amerikanischen SDS. In Frankreich Autogestion, Selbstverwaltung, ist die Formel, die Mitte Mai aufkommt und wie eine Zauberformel wirkt und in Frankreich Studentenbewegung und Arbeiterbewegung vereint. Der Demokratisierung der Universitäten soll die Demokratisierung der Betriebe folgen. Dafür streiken beide. Und es ist der größte Generalstreik in der Geschichte Frankreichs nach 45. 9,5 Millionen im Streik, aber man weiß es nicht so ganz genau, da auch die Mitglieder des Statistischen Büros streiken. Frei zu sein 1968, so war auf einer Treppe von Sciences Po zu leben, c'est participer, das heißt partizipieren. Soziale Freiheit wurde in Frankreich, der Bundesrepublik und den USA eben mit dieser direkten Demokratie in Verbindung gebracht. Direkte Demokratie als Parallele zur repräsentativen Demokratie. Sechste These, es geht der Neuen Linken um Machtkontrolle. Nicht Machteroberung, um den Abbau von Herrschaft und Hierarchien. Antihierarchisch, antibürokratisch, antietatistisch orientiert löst sie das Politische vom Staat und seinen Institutionen. Das Politische verlagert sich in öffentliche Räume, auf Straßen und Plätze. Es manifestiert sich in subversiven und performativen Diskursen. Die etablierte Wahrnehmungs- und Klassifikationsschemata der sozialen Welt in Frage stellen und neue Sicht- und Teilungskriterien der sozialen Welt aufscheinen lassen. Anstelle der Machteroberung im Staat trat die Antizipation einer freien Selbstorganisation der Gesellschaft durch die Schaffung von Gegenöffentlichkeit, Gegeninstitutionen, Gegenkulturen, Gegenmilieus. Gegeninstitutionen sind gegen etwas gerichtet, wollen aber nicht nur Opposition sein. Sie fungieren als autonome Räume für die experimentelle Erprobung alternativer Normen und Werte und Beziehungsstrukturen. Sie gehen aus widerständigem Handeln hervor. Die 68er-Bewegung brachte eine bunte, breite Facette von Gegenkulturen hervor, eine Gegenöffentlichkeit, Extrablatt, Extradienst, die Taz ist eine späte Folge. Also es geht im Westen um Gegenöffentlichkeit, in Prag um das Ende der Pressezensur und um eine entstaatlichte Presse, hier um eine Gegenöffentlichkeit. Daneben aber geht es darum, diese Gegenmilieus entstehen zu lassen durch Besetzungen von Universitäten, Hörsälen, Redaktionen, Straßen, Plätzen, durch die Neugründung von Verlagen, Buchläden, Kinderläden, Kliniken, Stadt und Land, Kommunen oder Anwaltskollektiven. Was die Neue Linke damit verfolgt, war eine sogenannte präfigurative Politik, die auf permanente Arbeit an der zukünftigen Ordnung setzt, und zwar in der gegenwärtigen schon. Die Neue Linke holt die Zukunft in die Gegenwart herein, um die alternative andere Ordnung experimentell im Hier und Jetzt zu erproben und vielleicht auch zu revidieren oder neu zu schaffen. Siebte These. Im Demobilisierungsprozess der 68er-Bewegung, der in Frankreich und der Bundesrepublik Ende Mai 1968 bereits einsetzt, gewinnt die alte Linke an Orientierungs- und Organisationsmacht zurück. Eine Vielzahl von kleinen marxistischen dogmatischen Gruppen, K-Gruppen, entstehen. Sie rufen zur Liquidierung des antiautoritären, antihierarchischen Denkens auf und kehren zu der Two-Steps-Strategy, erst politische, dann soziale Revolution, zurück. Sie haben ein anderes Politikverständnis und, ja, sie äußern sich nicht kritisch, sondern durchaus zustimmend zum Einmarsch der Sowjetunion in Prag. Achte und neunte These. Die Frage ist nämlich, was bleibt für heute? Und meine These ist, 68 endet nicht mit der Roten Armee-Fraktion, sondern hat eine bis heute nachwirkende Einfluss. Und eine Wirkungsmacht ist in den 1990er Jahren sich formierenden globalisierungskritischen Bewegungen Le Mouvement Altermondialiste genannt. Denn diese Bewegung, die neueste unter den neuen sozialen Bewegungen, knüpft an Vorstellungen der neuen Linken an und bezieht ihre Legitimation und Handlungsorientierung aus der Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und einer imaginierten anderen Ordnung. Neunte und letzte These: Die Transformation der Altermondialisten schreibt die Evolution der Revolution fort, die sich in den Schriften der Vordenker der Neuen Linken und den Praktiken der studentischen Neuen Linken 1968 angebahnt hat. Ich danke Ihnen.
Das war die Historikerin Ingrid Gilcher-Holtei über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 68er-Bewegung in Ost und West.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
In unserem zweiten Vortrag wirft der Zeithistoriker Detlef Siegfried einen genaueren Blick auf die West-68er. Siegfried ist Professor für neuere deutsche und europäische Geschichte an der Universität Kopenhagen und hat sich auf Alltags- und Jugendkultur spezialisiert. In seinem Vortrag geht es darum, in was für einem Verhältnis die politischen Ziele der Protestierenden zu ihren Bemühungen um eine kulturelle Revolution standen. Siegfrieds Vortrag hat den Titel »Die West-68er«. Er hat ihn am 27. März 2018 in Berlin gehalten, auf der Tagung 1968, eine weltpolitische Zäsur. Veranstalter der Tagung war die Bundesstiftung Aufarbeitung.
Ich wurde gebeten, einen Vortrag über die West-68er zu halten. Und das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, auf jeden Fall in einer halben Stunde unmöglich erschöpfend abzuhandeln. Ich will mich daher konzentrieren auf drei Aspekte, die mir besonders relevant erscheinen und die auch in den vergangenen Jahren und in der Gegenwart besonders heftig diskutiert wurden. Und ich will das konzentrieren auf die West-68er in der Bundesrepublik, allerdings immer mit Seitenblicken auch auf andere westliche Gesellschaften, soweit mir das irgendwie sinnvoll erscheint und wie gesagt sicherlich nicht vollständig. Und die Themen, die ich hier behandeln will, haben sozusagen unterschiedlich starke deutsch-nationale Tendenzen sozusagen oder sind auf andere Länder zu übertragen. Und ich würde gerne diese Themen besprechen, weil sich da die Debatten in der Geschichtswissenschaft und diejenigen in der breiteren Öffentlichkeit verschränken und manchmal eben auch im Konflikt miteinander stehen. Es sind dies erstens die Debatte um mögliche Analogien von Nationalsozialismus und 68ern, also wenn man das jetzt nicht nur auf Deutschland beschränken will, Totalitarismustheorie wäre ein Stichwort. Zweitens das Verhältnis von politischer Revolte und lebensweltlichem oder kulturellem Aufbruch. Und drittens die Diskussion um die Nachgeschichte von 68 im sogenannten Roten Jahrzehnt. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, bevor ich anfange. Also wenn ich über 68 rede, dann verstehe ich das immer im größeren Kontext eines gesellschaftlichen Wandels, der in den sogenannten langen 60er Jahren vonstatten ging. Also ungefähr vom Ende der 50er Jahre bis in die frühen 70er Jahre hinein. Eine breitere gesellschaftsgeschichtliche, auch politik- und kulturgeschichtliche Umbruchphase, in der man aus meiner Sicht 1968 einordnen muss, um es also in diesem Kontext zu historisieren, die Entstehungsbedingungen und Folgewirkungen genauer identifizieren zu können. Und dieser Ansatz, also die Einbettung in einen längeren Zeitraum, wird also auch hier und da zutage treten in meinem Vortrag. Zu dem ersten Aspekt, dem Umgang mit dem Nationalsozialismus oder Analogien zum Nationalsozialismus. Als vor 10 Jahren Götz Ahlis Buch Unser Kampf herauskam, also Unser Kampf in Analogie zu, kann man sich schon vorstellen, was, und die Gemüter erregte, da war seine These, die 68er seien, um mit einer anderen Autorität zu sprechen, rotlackierte Nazis. Aber das war damals vor 10 Jahren eigentlich schon eine alte Kamelle. Denn das Nazi-Argument war 68 in der Zeit selbst schnell zur Hand, und zwar auf beiden Seiten der Barrikade. Ein flüchtiger Blick in die Bild-Zeitung zum Beispiel genügt, um zu erkennen, wie diese Analogie durch Begriffe wie rote SA und so weiter hergestellt wurde, natürlich auf die protestierenden Studenten gemünzt, um die Studentenbewegung zu diskreditieren. Aber auch jenseits der Massenpresse wurde dieser Zusammenhang behauptet. Gerhard A. Ritter publizierte 1970 einen Titel oder Untertitel, aus der Einleitung, Versuch zur Herausarbeitung der Ähnlichkeit der Ideologie und Praktiken der neuen Linken mit gegenwärtigen oder traditionellen rechtsextremen Ideen und Verhaltensweisen, also das ganze Totalitarismus theoretisch inspiriert. Und es setzte weniger bei den militanten Aktionen der Studentenbewegung an, sondern richtete sich auf ihren Chiliasmus, also ihre Heilsgewissheit, und einen angeblichen Wahrheitsanspruch, dem nur gefolgt werden müsse, und jetzt Zitat Ritter, um den paradiesischen Zustand einer dem Menschen vorausbestimmten, vollkommenen und konfliktfreien Gesellschaft, Zitat Ende, herbeizuführen. Ganz ähnlich Erwin K. Scheuch, der in seiner zwei Jahre zuvor erschienenen Schrift über die Wiedertäufer der Wohlstandsgesellschaft eine Erweckungsbewegung, wie er sagte, erblickte, die Links- und Rechtsradikalismus gleichermaßen kennzeichnete. Parallelen zwischen links und rechts wurden in vielerlei Phänomenen gesehen. Stichworte wären Antikapitalismus, Kritik an den USA, simplifizierende Massenagitation, Medienkritik, Anwendung von Gewalt und so weiter. Man kann aber auch einen politischer Absichten unverdächtigen Beobachter wie Frank Zappa heranziehen, der den bei seinem Berliner Konzert vom 16. Oktober 1968 erfolgten Bühnensturm linker Gruppen mit den Worten kommentierte, Zitat, die deutsche Jugend hat sich nicht weit von ihren Vorgängern in kurzen Hosen entfernt. Die Jungs tragen zottelige Bärte und die Mädchen Perlenketten und lustige Klamotten. Aber sie sind Nazis wie ihre Väter und Mütter, sie verhalten sich wie Nazis. Das Problem ist, dass sie sich für eine neue Linke halten, Zitat Ende. Zappas Einlassung steht exemplarisch für die historische Kontextualisierung von 68, die auch in anderen Ländern einen NS-Bezug aufwies. Also immer, wenn man sozusagen gegen diese Erscheinung politisch argumentieren wollte oder sich dagegen wehren wollte, dann war das NS-Argument schnell zur Hand. Oder auch bei den Akteuren selbst, die Provos in Amsterdam zum Beispiel, haben ja eine Aktion gegen die Hochzeit der Königin Beatrix mit einem deutschen Adligen durchgeführt, eben weil es sich um einen Deutschen handelte. Und das hat einen ganz klaren NS-Bezug. Einmarsch in Prag, das wird eben auch parallelisiert mit der NS-Erfahrung. Also das ist sozusagen eine Münze, die in Deutschland natürlich besonders stark gespielt wird, aber auch in anderen Ländern eine Rolle spielt. Bei dem eben zitierten Götz Ali kam die Behauptung hinzu, die 68er hätten Denk- und Verhaltensweisen der Alten in der Art eines genealogischen Zusammenhangs von 68ern und 33ern gleichsam automatisch reproduziert, die Auseinandersetzung mit den konkreten Taten des Nationalsozialismus verweigert, sondern sich stattdessen in abstrakte Faschismustheorien geflüchtet. Derartige Parallelisierungen haben zu einer Verengung des Fokus auf den nationalen Charakter der 68er in Deutschland geführt, also durch diese ständige Rückblende zur NS-Zeit. Und dazu kam auch noch, dass es Anfang der 90er Jahre eine Debatte darüber gab, inwieweit die 68er im Westen unterwandert gewesen seien von der Stasi. Also dieser Artikel von Wolfgang Krauser in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unsere unterwanderten Jahre. Aber das ist eben auch kein deutsches Privileg, dass jetzt diese totalitarismus-theoretische Perspektivierung stattfindet. In Dänemark hat es um 2000 eine ähnliche Kampagne gegeben, einer bekannten Zeit, also sozusagen die dänische Zeit, Weekend Avisen, mit einer großen Debatte über die Ähnlichkeiten zwischen rechts und links um 68 in Dänemark. Wie verhält es sich nun also tatsächlich mit dem Verhältnis der westdeutschen 68er zur NS-Vergangenheit? In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis herauskristallisiert, dass diese Auseinandersetzung, also Studenten oder Akteure der Jugendrevolte von 68 mit dem Nationalsozialismus, nicht im Zentrum der Revolte stand, sondern zur Vorgeschichte von 68 gehörte, beziehungsweise erst ab Ende der 70er Jahre viele 68er dann bewegte, die zum Beispiel als Lehrer den Boom zur Lokal- und Regionalgeschichte des Nationalsozialismus gleichsam getragen haben. Und diese Erkenntnis widerlegt Vermutungen in der Öffentlichkeit, dass die 68er die Vorkämpfer der NS-Aufarbeitung gewesen seien. Das stimmt also nicht so ganz. Die Wahrheit ist mal wieder komplizierter, als man so auf den ersten Blick denkt. Seit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess von 1958, befeuert von den Erziehungsbemühungen nach der antisemitischen Schmierwelle 1959-60, die eine Intensivierung der politischen Bildung an den Schulen nach sich zog, nach dem Eichmann-Prozess, nach den Auschwitz-Prozessen der frühen 60er Jahre, war das Thema der NS-Verbrechen breit etabliert und berührte nicht zuletzt junge Leute. Also es gibt einen wirklichen Boom der NS-Debatte in den frühen 60er Jahren. Eben nicht so stark um 68 mehr. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass Oberschüler und Studierende einen besonders hohen Informationsstand über das Dritte Reich besaßen. Seine Strukturen und Funktionsmechanismen verlangten gleichzeitig nach mehr Aufklärung und nach politischen Konsequenzen aus ihrer Perspektive. Es scheint, als sei ein generationeller Common Sense in der Ablehnung des Nationalsozialismus bereits in dieser Zeit, in den frühen 60er Jahren, erreicht worden, wobei die Gegenwartsrelevanz des Problems seine politische Dimension, also wie muss man angesichts dieser Erfahrungen jetzt in Westdeutschland Politik machen, am ehesten von den Bessergebildeten gesehen wurde. Im Zusammenhang mit dem Aufstieg der NPD bei den Landtagswahlen seit 1966 stellte sich heraus, dass die 16- bis 29-Jährigen, also die jüngste Gruppe der Befragten bei Meinungsumfragen, unter den NPD-Anhängern etwa zu einem Drittel unterrepräsentiert waren. Dies galt auch für den Stimmenanteil der Partei unter den Jungwählern. Also die Tendenz unter Jungwählern geht eben nicht in diese NPD-Richtung, sondern in die andere Richtung. Doch im Laufe der 60er Jahre verminderte sich die Bedeutung, die diesem Thema zugemessen wurde. Während noch am Anfang der Dekade der Umgang Jugendlicher mit der NS-Vergangenheit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand, war es an ihrem Ende ihre Haltung gegenüber aktuellen Problemen, zum Beispiel Notstandsgesetze oder eben auch die eben schon diskutierte Dritte Welt, die da eine wichtige Rolle spielte. In den kürzlich von Karin Wetterau zusammengetragenen Erzählungen ehemaliger 68er über ihre Familiengeschichten zeigt sich, dass die einen es genau wissen wollten und hartnäckig nach der Vergangenheit von Vätern oder Großvätern schon in den 60er Jahren fragten. Bei manchen kam es zum Bruch, der ein Leben lang andauerte. Andere hingegen scheuten die Auseinandersetzung. Wieder andere erkannten eine Adaption von Sekundärtugenden wie Härte oder Zähigkeit bei sich selbst, die sie theoretisch zu verstehen suchten, indem sie sich etwa mit den Strukturen der bürgerlichen Familie beschäftigten. Oder sie versuchten, derartige Kontinuitäten gemeinschaftlich in Kommunen zu eliminieren, also sozusagen durch intersubjektive Kontrolle des Alltagsverhaltens. Jetzt hat Christina von Hodenberg in einem neuen Buch, das gerade rausgekommen ist, herausgearbeitet, dass der von den Medien hochgeschriebene Generationskonflikt im Alltag die Ausnahme war und die Mehrzahl der 68er die Auseinandersetzung mit ihren Eltern über deren Vergangenheit im Dritten Reich nicht suchte, sondern vermied. Da gibt es auch andere Belege aus Büchern, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Was die Verhältnisse in den Familien angeht, so legten Jugendliche nur selten jene Unversöhnlichkeit an den Tag gegenüber den Älteren, die ihnen die Medien oftmals zuschrieben. Die Soziologin Edith Göbel konstatierte schon 1964 eine, Zitat, erstaunlich tolerante und einsichtsvolle Haltung vieler Jugendlicher gegenüber Erwachsenen. Sie beurteilen die ihrer Meinung nach negativen Verhaltensweisen der Erwachsenen häufig mit einer gewissen Nachsicht, Zitat Ende. Dabei blieb es im Kern auch 10 Jahre später. Trau keinem über 30, dieser Slogan, der als angebliche Parole der Jugend immer wieder kolportiert wurde, widerspiegelte bestenfalls die Einstellung einer Minderheit. Für überwiegend oder ganz falsch hielten diese Aussage 1975 70% der westdeutschen Jugendlichen. Unter denen mit Hochschulbildung waren es sogar 89%. Das gibt einem doch zu denken, wenn man andauernd vom Generationskonflikt um 1968 hört. Allerdings bedeutet dies nicht, dass unter diesen hier Befragten unkritisch harmonische Vorstellungen vom Verhältnis der Altersgruppe geherrscht hätten. Schon vor 1968 war das interpretative Grundmuster der die Jugendrevolte prägenden Position voll ausgebildet. Erstens, der weit überwiegende Teil der älteren Generation war durch aktive Mittäterschaft oder allzu passive Hinnahme mit dem Nationalsozialismus verstrickt und konnte deshalb keine Leitfunktion für die Gegenwart beanspruchen. Zweitens, in einem versteckten Antisemitismus, häufig kaschiert durch Philosemitismus, in Antikommunismus und Autoritarismus existierten die mentalen Prägungen des Nationalsozialismus fort. Drittens, ein beträchtlicher Teil der Gesellschaft und der Politik öffnete einen Rollback zur Beseitigung der Demokratie Tür und Tor. Ich sage nicht, dass das stimmt, aber das ist sozusagen eine kennzeichnende Wahrnehmung damals gewesen, vor allen Dingen im Hinblick auf die Notstandsgesetze. Und viertens, die soziale Kraft, die diese Vergangenheitsbildungen lösen konnte, war die junge Generation, vor allem junge Intellektuelle. Diese gegenwartsbezogene Argumentation wurde im Kulturkampf von 68 immer wieder repetiert. Die Lösung von der NS-Bindung bildete ein nahezu unhinterfragtes Basisargument in allen möglichen Debatten. Ob es um Sexualität ging, um Wohnformen, politische Maßnahmen und so weiter. Immer ist sozusagen dieser Spiegel NS-Vergangenheit mit im Spiel. Auch heizte es die Konfrontation beträchtlich an, aber eine in der Intensität der ersten Hälfte der 60er Jahre oder eben den frühen 80er Jahren vergleichbare Beschäftigung, richtige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gab es nicht in diesen Jahren. Okay, jetzt zum zweiten Aspekt, dem Verhältnis von Kultur und Politik 68ern. Vor einigen Jahren hat Wolfgang Engler, der Soziologe, anhand der DDR 68er eine Unterscheidung eingeführt, die mir interessant erscheint, um die Konturen der 68er auch im Westen deutlicher herauszuarbeiten. Er unterscheidet Kultur 68er und Politik 68er und referiert die Erinnerung Burkhard Kleinerts, der das Gros seiner Abiturklasse, etwa die Hälfte, den Kultur 68ern zurechnete, während nur ein kleiner Teil, vielleicht 10%, als Polit 68er hervorgetreten seien. Man hätte diese Beobachtung auch in einer Abschlussklasse im Westen machen können. Für Dänemark zum Beispiel hat man regionale Zentren identifiziert sogar, also Kopenhagen als das Zentrum der eher Lebensstil kulturell orientierten Underground-Szene, Aarhus als Ideologieschmiede, die sich also auf das Politische und auf die Ideologie konzentriert hatten. Und es gibt auch nationale Unterschiede, wie man schnell sieht, wenn man die westlichen Länder miteinander vergleicht. Also Großbritannien zum Beispiel war, also das würde ich jedenfalls sagen, wesentlich weniger politisch ausgerichtet als zum Beispiel die Bundesrepublik oder Frankreich, sondern hat eher einen ganz klaren Schwerpunkt auf dem Lebensweltlichen, auf der Underground-Gegenkultur und so weiter gehabt. Ich erwähne diese idealtypische Unterscheidung Kultur und Polit-68er oder Politik-68er, weil sie deutlich macht, wie begrenzt der Ausschnitt derer ist, die bislang zumeist im Zentrum des Interesses standen, nämlich die Polit-68er, also diejenigen, die sich politisch engagierten, ganz zu schweigen vom SDS, dessen Mitgliedszahl selbst auf dem Höhepunkt der Bewegung die 3000 kaum erreichte. Die Kultur-68er hingegen, die Mehrzahl, wurden wissenschaftlicher Aufmerksamkeit kaum gewürdigt. Diese Tendenz findet ihren Ausdruck in dem nach wie vor weit verbreiteten Begriff der Studentenbewegung, der den Blick von vornherein auf die Groß- und Universitätsstädte begrenzt und soziale Schichten jenseits der Bildungseliten ebenso ausschließt wie das platte Land. Schüler und Lehrlinge, junge Arbeiter kommen damit überhaupt nicht in den Blick, ebenso wenig wie die sogenannten Gammler, also deutsche Hippies, die seit 1965 die öffentlichen Plätze bevölkerten und vor allem aus Dropouts bestanden, zumeist Arbeiterjugendliche, die aus dem tristen Berufsleben ausgestiegen waren, um ein anderes, ein freieres Leben zu führen. Also meine These wäre, der Begriff Studentenbewegung führt in die Irre. Das begrenzt sozusagen von vornherein den Blick auf das, was da passiert ist. Hier sind wir also schon mitten im kulturellen Feld, bei den Lebensstilen und den Präferenzen in Sachen Musik, Reisen, Sexualität und so weiter, die in meinem Begriff von 68 eine wichtige Rolle spielen. Mindestens ebenso interessant wie und gesellschaftlich relevanter als die im engeren Sinne politische Auseinandersetzung ist doch die Tatsache, dass sich junge Leute in diesen Jahren mit dem Fortschritt assoziieren konnten, indem sie lange Haare trugen, eine liberale Sexualpraxis ausübten oder Popmusik hörten, ohne auch nur das geringste Interesse für Politik zu haben. Also insgesamt sozusagen unpolitische Lebensstiloptionen, Präferenzen ausübten und sich damit sozusagen mit dem Zeitgeist assoziierten. Dies hatte in erster Linie damit zu tun, dass sich die ungewöhnlich starke Politisierung jener Jahre nicht nur auf Universitätsseminare oder den Schulunterricht begrenzte, sondern auch Alltagspraktiken erfasste, die bis dahin außerhalb der politischen Sphäre angesiedelt worden waren, nicht zuletzt auf den oben skizzierten Feldern, also Sexualität zum Beispiel oder Musik. Natürlich sind schon die politischen Ereignisse und Entwicklungen derart dramatisch, dass sie viel Aufmerksamkeit erzeugt und Forschungsanstrengungen auf sich gezogen haben. Und das ist natürlich auch alles richtig und wichtig. Im Grunde ist die Geschichtsschreibung zu diesem Thema von dieser im engeren Sinne politischen Perspektive geprägt worden. Aber eine Interpretation von 68, die die Alltagsdimension abschneidet und sich ganz auf das vordergründig Politische beschränkt, kann der gesellschaftlichen Eindringtiefe dieses Umbruchs nicht gerecht werden, weil sie sich nach wie vor nur auf der politischen Ebene bewegt. Hier wird man übrigens auch fündig, wenn man hinsichtlich der Wahrnehmung der Dritten Welt analytisch tiefer bohren will. Ich würde sagen, ja, die Dritte Welt spielte im Denken von 68 und von den Akteuren von 68 eine sehr wichtige Rolle. Und im Grunde genommen leisten die einen großen Beitrag dafür, dass überhaupt eine Aufmerksamkeit für die Länder der südlichen Hemisphäre in der Öffentlichkeit entsteht. Aber genau hier stößt man auch auf problematische Hervorbringungen, also Idealisierungen von Leuten, die aus Südamerika kamen oder aus Afrika. Ich erinnere mich an eine Aussage von Gaston Salvadore, also den chilenischen Studentenführer, der hier in West-Berlin eine große Rolle spielt, ein Freund von Rudi Dutschke. Der sagt, er sei sich in der Auseinandersetzung oder in der Begegnung mit den deutschen Studenten wie ein exotisches Wesen vorgekommen. Also jemand, der sozusagen als Stellvertreter eines ganzen Kontinents, also die revolutionären Traditionen eines Kontinents repräsentierte. Man kann das auch sehr stark auf der kulturellen Ebene sehen, wo also Studentenrevolutionäre, Afroamerikaner zum Beispiel, als sozusagen geborene Revolutionäre imaginieren, die aufgrund ihrer rassischen Kontur, in Anführungszeichen, Revolutionäre sind. Und da muss man sagen, das ist natürlich eine äußerst problematische Projektion, die übrigens der Kulturwissenschaftler Moritz Ege als Afroamerikanophilie bezeichnet hat. Sehr schöne Bezeichnung, die Liebe zum Afroamerikaner. Okay, hier hat der Cultural Turn der Geschichtswissenschaft den Blick geweitet und neue Themen und Interpretationen in das Zentrum der Debatte gerückt. Die Neigungen der Kultur 68er und die weitere gesellschaftliche Dimension sind in der deutschen Forschung zum 30. Jubiläum der Revolte erst ausnahmsweise mal thematisiert worden, traten 2008 schon deutlicher hervor und bestimmen jetzt deutlich stärker den Blick auf 68. Die Rolle der Medien bei der Ex-Post-Konstruktion von 68, gibt es ein neues Buch dazu, die Einstellung der Älteren zum gesellschaftlichen Wandel, die sexuelle Revolution, Popkultur und so weiter, das ist stärker ins Blickfeld gerückt. Am Ende der 60er Jahre wurde auch im Westen eine Trennung von Kultur und Politik angenommen. Also am Ende dieses Zeitraums, zum Beispiel von Rolf Schwenter, der eine Entmischung von rationalistischen und emotionalen Subkulturen betrachtete, also von politisch sich radikalisierenden Gruppen auf der einen und an einem alternativen Lebensstil interessierten Gruppen auf der anderen Seite. Das mag idealtypisch zutreffen, wieder mal, also auch der Engler-Idealtypus, dafür gibt es gute Anhaltspunkte. Aber 1968 zeichnet sich aus meiner Sicht gerade dadurch aus, dass es hier zu einer Kernfusion von Kultur und Politik kam. Und auch im Prozess der Entmischung, wo das wieder auseinandertritt in den frühen 70er Jahren, blieben alternative kulturelle Präferenzen unter den Polit-68ern erhalten, ebenso wie politisch linke Positionen im alternativen Milieu. Damit komme ich jetzt zu dem letzten Punkt meines Vortrags, das Rote Jahrzehnt. Die Metapher vom Roten Jahrzehnt suggeriert eine politische Prägung der 70er Jahre, die von 1968 ihren Ausgang nahm und vom Terrorismus und den K-Gruppen bestimmt war. So verbreitet diese Sichtweise ist, so einseitig ist es, den Effekt der Jugendrevolte auf ihre radikalsten Ausläufer zu reduzieren und so verkürzt auch diese Debatte lediglich als Nachgeschichte von 68 oder Vorgeschichte einer neoliberalen Wende zu den 80ern zu lesen. Sie hatte eine ganz eigene Signatur, die nicht durch die eine Farbe auszumalen ist, sondern eher in wechselnden Nuancen schillert. Am Anfang, ja, aufgrund der Blüte des Linksradikalismus, der reformeifrigen sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt und der vielen Initiativen von unten her, noch in ein kräftiges Rot getaucht, changierte das Farbspektrum schon bald darauf in ein blasses Rosa, Stichwort Helmut Schmidt, nun wieder stärker vermischt mit schwarzen Schlieren und dann auch grünen Einsprengseln, die sich am Ende verdichteten. Das ist national durchaus unterschiedlich. Also wir wissen ja, dass sozusagen diese Aufbruch-Euphorie von der Brandt-Regierung ausgelöst ein westdeutsches Spezifikum ist. Nicht überall gibt es sowas. In den USA zum Beispiel wird ja Richard Nixon der Republikaner-Präsident und löst also sozusagen ganz andere Folgewirkungen aus, als das in Westdeutschland der Fall war. Mitte der 70er Jahre war die Krise des Linksradikalismus evident. Helmut Schmidt gegenüber von der Reform hin zur Stärkung des Staates gegenüber der Zivilgesellschaft, während die Versuche, die in den 60er Jahren vorangetriebene politische und kulturelle Liberalisierung durch eine konservative Tendenzwende zu stoppen, sich mit neuer Kraft zur Geltung brachte. Betrachtet man das Rote Jahrzehnt von 1968 her, also von dem sozusagen Ursprungsimpuls, so wie das oft gesehen wird, So war es von Paradoxien geprägt. Erstens griffen manche Vorkämpfer der Liberalisierung zu illiberalen Mitteln, um ihre Ziele zu erreichen, was einen weniger geradlinigen Weg zu jener Fundamentalliberalisierung nahelegt, die Jürgen Habermas als Langzeiteffekt von 68 ausgemacht hat. Zweitens bildete sich neben dem teilweise autoritären Linksradikalismus ein breites Spektrum neuer sozialer Bewegungen heraus, die zentralistischen Modellen misstrauten, sodass hier gegensätzliche Modelle teils konkurrierten, teils konfliktreich miteinander verbunden waren. Drittens traten die Ambivalenzen der Politisierung des Privaten, Stichwort Sexualität, hervor, denn mit der Thematisierung der politischen Dimensionen privater Lebensverhältnisse wurden diese auch der Kontrolle durch politische Gruppen und Bewegungen ausgesetzt, die mehr oder weniger explizit Musikgeschmack, sexuelle Orientierung, Paarungsverhalten oder das äußere Erscheinungsbild ihrer Anhänger sanktionierten. Viertens beschleunigten 68er unter dem Vorzeichen der Befreiung von traditionellen Milieubindungen durch Familie, Dorf und Kirche die Individualisierung, die gleichzeitig Gemeinschaftsdenken und Solidarität unterminierte. Und fünftens entstand im Abgesang auf 68 durch frühere Akteure eine linke Melancholie, die die retrospektive Idealisierung der Jugendrevolte noch unterstrich und gleichzeitig eine Ausgangsbasis für Selbstkritik und Neuorientierung bildete. Okay, jetzt wissen wir alle, 68 ist der Versuch, sich auf die Suche nach einer radikalen, extremen Gegenposition zu begeben. Die Erscheinung kennen wir alle, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. K-Gruppenterrorismus habe ich schon genannt. Aber entscheidend ist hier, dass der bei weitem größte Teil der in der Jugendrevolte Mobilisierten zur Gruppe der sogenannten gemäßigten Demokratisierer gehörte, das ist ein Begriff von Konrad Jarausch, die sich etwa bei den Jungsozialisten oder Jungdemokraten für zum Teil auch radikale Reformen und einen Systemwechsel einsetzten, aber der Militanz einer Minderheit ablehnend gegenüberstanden. Besonders die SPD profitierte von dem Politisierungsschub, den 1968 gebracht hatte. Während sich ihr Zustrom an Mitgliedern in den Jahren der Großen Koalition, da sieht man es mal wieder, verringert hatte und 1968 sogar in einen Mitgliederschwund übergegangen war, legte sie im Wahljahr 1969 schon mächtig zu. 1970 waren fast die Hälfte aller Neumitglieder der SPD unter 30 Jahre alt, darunter zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, sodass Mitte der 70er Jahre der Anteil der Parteimitglieder mit Abitur und Hochschulstudium den der Gesamtbevölkerung weit übertraf. SPD-Mitglieder 15%, Gesamtbevölkerung 8%. Ganz zu Recht hat Klaus Schönhofen daher von einer, Zitat, in der deutschen Parteiengeschichte beispiellosen Mobilisierung des akademischen Nachwuchses für die Sozialdemokratie gesprochen. Dass die SPD mehr als alle anderen Parteien von 68 profitierte, kann man aber auch sehen, wenn man den Stimmenanteil bei den Jungwählern sich anguckt, der bei der SPD extrem hoch ist und bei der CDU extrem niedrig. Die etwa 300.000 jungen Leute, die sich über den Daumen gepeilt in den 70er Jahren teilweise links von der SPD engagierten, stellten einen erheblichen Teil des 1968 und in den Folgejahren freigesetzten Potenzials, diese weniger radikalen Jungsozialisten und so weiter, Jungdemokraten bei der FDP, die verstehen sich nicht mehr nur als Mitgliederreserve der Partei, so wie das früher mal war, sondern als kritisches Potenzial, als innere Fundamentalopposition, und die auch Positionen einnehmen, die große Schnittflächen, auch Dissonanzen allerdings mit dem Linksradikalismus aufwiesen. Auf längere Sicht gingen die meisten Aktivisten der linksradikalen Gruppen, also insbesondere Maoisten, DKP oder auch Spontis, in das alternative Milieu ein, dessen Umfang Ende der 70er Jahre auf zwischen 700.000 und 1,3 Millionen Personen taxiert wird. Angesichts dieser Größenverhältnisse stellen die terroristischen Gruppen mit weniger als 100 Angehörigen eine absolute und alles andere als repräsentative Minderheit dar. Die in der Öffentlichkeit entstandene Verengung von 1968 auf seine radikalsten Hervorbringungen verzerrt also die realen Verhältnisse bis zur Unkenntlichkeit. Ich komme zum Schluss. Alles in allem war 1968 also, wie Franz Werner Kersting es sieht, durchaus Scheitel und Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Auf- und Umbruchphase. Allerdings hatte die Jugendrevolte diesen Aufbruch nur begrenzt selbst erzeugt, sondern war selbst schon Resultat jener Sensibilisierung für politische und gesellschaftliche Probleme, die seit den späten 50er Jahren in der ganzen Gesellschaft vor sich ging. Sie trieb diese Sensibilisierung voran, also sie, die Jugendrevolte, indem sie manche Themen provokativ skandalisierte und in ein Programm der revolutionären Transformation einband. Okay. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Vielen Dank.
Das war der Zeithistoriker Detlef Siegfried über die West-68er. Er hat seinen Vortrag am 7. März 2018 in Berlin gehalten, auf der Tagung 1968, eine weltpolitische Zäsur. Veranstaltet wurde die Tagung von der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.